Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos. Und ich freue mich wie ein kleines Kind. Wir starten in die letzte Folge unseres Buchformats mit Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Und mit wir meine ich natürlich mich und auch den Leon. Ich begrüße dich.
Ja, servus. Da grüße ich natürlich zurück. Ich freue mich auch. Bin gespannt. Ich meine, letzte Folge bedeutet ja immer, dass wir hier wieder unsere schön subjektive Meinung mitgebracht haben. Insofern, ja, bin ich gespannt, was du vielleicht auch über die Sachen hinaus, über die wir uns die letzten Podcast-Folgen schon unterhalten haben, mitgebracht hast an Einschätzungen, an ja, Überlegungen zum Buch. Und ja, lass uns da gerne reinstarten. Es ist ja heute überschaubar, was die Kapitel angeht.
Genau, wir haben lediglich zwei Kapitel mitgebracht und dann steht auch schon das große Resümee an. Ich glaube, das macht uns immer mit so am meisten Freude, weil da halt viel eigene Meinung drin ist und viel Reflexion und doch nochmal so ein paar Sachen aufkommen, die vielleicht so ein bisschen untergegangen sind in den letzten Folgen und man auch vielleicht mal konträre Meinungen hat. Also das macht halt eigentlich immer ganz gut Spaß, meiner Meinung nach. Und ich glaube, bei dir war auch nie schlechte Stimmung.
Nee, danach, absolut. Also. Macht total Spaß. Ist super. Ich meine, wir haben jetzt auch so ein kleines, um da an der Stelle nochmal Werbung zu machen, mit unseren kürzeren Folgen, ein ähnliches Format, wo wir auch durchaus konträr unterwegs sind. Ich glaube, das zeigt ja schon, dass wir da Spaß dran haben. Deshalb auf jeden Fall auch das Ranking immer ein kleines Highlight von jedem Buch und auch Film.
Fantastisch. Und natürlich für die Leute, die aus irgendeinem Grund jetzt erstmalig dabei sind. Wir haben ja mittlerweile so einen kleinen ZuhörerInnen-Stamm. Aber es kann ja trotzdem sein, dass sich mal jemand hier rein verirrt und sich denkt, ich fange mal bei der neuesten Folge an. Deswegen kurz, um euch abzuholen, wir sind ein Film- und Buch-Podcast, der sich gerade einfach sehr intensiv mit dem Bond-Franchise auseinandersetzt, sich da ein Projekt gesucht hat, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber auch irgendwann wird das enden und wir widmen uns neuen Horizonten und wahrscheinlich dann nicht mehr Franchisen, die so unfassbar lang und viel Inhalt haben, sondern kürzeren Sachen. Aber jetzt gerade, wie gesagt, sind wir in der Bond-Welt, haben die ersten 7 Filme abgearbeitet. Ihr fragt, warum die ersten 7? Es gibt doch deutlich mehr. Naja, wir haben uns gesagt, komm, wir starten mit einem Hauptschauspieler, in dem Fall Sean Connery, mit dem kleinen Intermezzo von Lazenby. Den haben wir mit reingenommen und genau, das waren die Filme. Dann haben wir jetzt die dazugehörigen Bücher uns angeschaut und sind da auf einem sehr guten Weg und schließen dann heute das 6. Buch ab, also Im Geheimdienst Ihrer Majestät, und widmen uns in der nächsten Ausgabe, also in 2 Wochen dann, dem vorerst letzten Roman, bevor es dann mal wieder in die Filme geht tatsächlich, nämlich Diamantenfieber. Gut, ich hoffe, alles war drin. Ihr habt jetzt alles verstanden. Wenn nicht, habt auch genug andere Folgen, die ihr euch noch anhören könnt, um das Konzept zu greifen. Aber ich würde sagen, wir baddeln gar nicht so viel rum und gehen in die Kapitel rein, beziehungsweise erstmal in die Zusammenfassung, was so bisher geschah. Und da bist du unser Topmann, glaube ich.
Ja, klar, gerne. Ich steige wie immer mit unserem kleinen Rückblick ein. Ja, dadurch, dass das Buchende jetzt natürlich da ist, glaube ich, können wir voraussetzen, dass wir alle soweit wissen, wo wir stehen geblieben sind. Zuletzt ist die Schlacht der Schlachten bestritten worden. Zuvor hatte Bond natürlich in weihnachtlicher Stimmung alle verrückt gemacht und hat eben gemeinsam mit M und weiteren Experten versucht, Blofelds Plan zu entschlüsseln. Blofeld hingegen wollte eben Großbritannien durch Ernteausfälle und Nutztierseuchen weitestgehend lahmlegen oder zumindest einen großen Schaden verursachen, so kann man es vielleicht sagen, und hat es also komplett auf die beiden britischen Inseln abgesehen. Und genau, Bond hat dann kurzerhand in einer Nacht-und-Nebel-Aktion Draco, seinen guten Buddy, um Hilfe gebeten. Zudem hat er ja einen ganz guten Draht durch ja, intensive Connections zu seiner Tochter. Und das End vom Lied war dann eben, dass einmal Tabula Rasa oben auf dem Piz Gloria gemacht wurde von Dracos Leuten und Bond ein erfolgreiches Scheitern bei der Verfolgung von Blofeld unterlaufen ist. Und dieser ist letztendlich dann durch die Lappen gegangen, ist also auf der Flucht. Hat Bond, wie wir letztes Mal festgestellt haben, eigentlich nicht wirklich gekratzt, wurde nicht ganz so groß thematisiert, vielleicht wird es heute nochmal aufgegriffen. Und genau, immerhin kann er seine eigene Haut eben dann retten, Bond, und wollte jetzt eigentlich dann in seine große Hochzeit starten, die er ja mit Tracy geplant hat. Da waren wir eigentlich so mehr oder weniger stehen geblieben. Die Frage an dich, habe ich was vergessen wie immer oder möchtest du ja irgendwas noch anmerken?
Nee, möchte ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, wichtig ist einfach, der Showdown ist durch. Der Bösewicht in diesem Fall ist doch nicht geschnappt, sondern ist entkommen. Aber die Gefahr scheint beseitigt zu sein. Und damit ist es jetzt halt die Frage, wie es in James' Privatleben weitergeht. Und ich kann euch so viel versprechen, wir kommen der Sache heute auf die Spur. In unseren zwei kurzen, knackigen Kapiteln, glaube ich.
Absolut. Ich glaube auch, dass alles nochmal drin, was wir da noch brauchen, um das Buch abzurunden. Und wenn da die Sachen nicht aufgeklärt werden, dann können wir halt auch nicht mehr weiterhelfen, weil mehr wissen wir auch nicht. Deshalb
exakt.
Überreiche ich dir mal, übergebe ich mal das Mikro quasi virtuell an dich und du darfst reinstarten mit unserem Kapitel 26.
Sehr gerne übernehme ich an der Stelle mit dem Kapitel, wie du schon sagtest, 26, Ungetrübtes Glück. Mit steilen Schritten laufen wir auf ein romantisches Happy End zu. James darf endlich wieder seine Zukünftige in die Arme schließen und die letzten kleinen Streitereien beseitigen, bevor es dann auch schon hastig mit den Hochzeitsvorbereitungen vorangeht. Auf diesem Weg gerät James in einen kurzen, aber dafür intensiven Junggesellenabschied mit einem ihm gestern noch fremden Mann, der vor einigen Jahren sogar für die Gegenseite die Waffe in die Hand genommen hat. Es scheint eine ausschweifende Harmonie vorzuherrschen, doch irgendjemand scheint ziemlich großes Interesse an James' Erledigungen in der bayerischen Landeshauptstadt zu haben. Letztendlich fehlt auch noch eine finale Aussprache mit dem Brautvater, um dadurch die Weichen der Ehe zu ebnen. Doch dieses Gespräch verläuft eher, ja, nennen wir es mal turbulent. Aber überzeugt euch doch einfach selbst.
Wunderbar. Da ist ja schon einiges drin gewesen. Sehr vielschichtig, würde ich sagen. Mal schauen, was das Kapitel alles bereithält. Leg mal los, mein Lieber. Ich bin gespannt.
Ja. Ich sag Servus, Grüezi und Hallo. Wir sind jetzt in München angekommen. Wunderbar. James hat's nach seinem ja, fast schon standardmäßigen Ohnmachtsanfall, weil das gehört ja wie als Stilmittel in jedes gute Buch dazu, dass einer irgendwann mal umkippt, in der Regel das ist dann der James, erwacht wieder und macht sich dann auf den Weg nach München und wird dort von Tracy am Flughafen abgeholt, die daraufhin erstmal die Kontenance im Flughafen selbst bewahren kann, im Auto, allerdings brechen dann die Dämme und ja, sie fragt, was um Gottes Willen mit ihm passiert sein soll, weil er sieht anscheinend aus, als wäre er von einer Dampfwalze überfahren worden. Er spielt mal wieder die klassische Heldenkarte aus und sagt, ah, das sind doch alles nur Kratzer, alles nicht so wild, also ja, wir müssen doch jetzt die Kirche mal im Dorf lassen. Sie ist aber nicht auf den Kopf gefallen und zählt eins und eins zusammen und weiß ganz genau, was da tendenziell passiert sein könnte auf dem Pits, nämlich ihr Dad hat sie gestern angerufen, der gute Draco, und gefragt, ob sie was über James Aufenthaltsort weiß, weil, naja, deren Wege haben sich ja nun mal am Pits getrennt. Und der hat sich wahrscheinlich dann auch Gedanken gemacht, ob der noch lebt. Und dann stand auch noch ein Zeitungsartikel in der Presse rund um diese Explosion auf dem Piz Gloria. Und naja, dann hat sie halt eins und eins zusammenzählen können. Ja, dann eben auch noch der Anruf aus Zürich. Damit war alles klar. Sie entschuldigt sich dann auch recht schnell für ihren emotionalen Ausbruch, gibt aber James zu verstehen, dass sein Verhalten ihr gegenüber einfach sau egoistisch und ziemlich dumm sei. Also gibt ihm da auch eine klare Kante mit. James sieht das weitestgehend ein und stimmt ihr auch zu, dass sie da recht hat. Also das ist sehr ich-bezogen gewesen, wieder mit keinen offenen Karten gespielt. Und er reflektiert dann auch und denkt, ja, also normalerweise, wenn ich jetzt abkratzen würde, das wird ja keine Sau interessieren. Ja, ein paar Kollegen würden da irgendwie mal was schreiben und weitestgehend seine Haushälterin würde da irgendwie mal eine Träne vergießen oder die Sekretärin. Wie auch immer, aber dann wird das Leben auch recht schnell weitergehen, da hängt nichts dran. Aber mit Tracy jetzt ändert sich das. Jetzt ist ja jemand da, den er heiraten möchte, mit dem er sein Leben teilen möchte. Und damit gibt man sich halt in eine Abhängigkeit. Also James entdeckt gerade für sich die Inhalte einer funktionierenden Beziehung im Idealfall. Aber na gut, hat ja lang genug gedauert. Er entschuldigt sich dann auch verbal für sein Verhalten, sagt aber, dass er das tun musste, weil seine innere Unruhe einfach viel zu groß wäre, hätte er das einfach runtergeschluckt, also hätte er einfach, was ich nicht Blofeld machen lassen, irgendwie anders das ausführen lassen können, nicht danach gehakt, wie auch immer, also das hätte ihn wahnsinnig gemacht und das geht halt, also das verkraftet er nicht. Sie sagt, ja, das versteht sie auch alles und sie will ihn auch gar nicht ändern, sie versucht damit zu leben und wenn er nicht er wäre, hätte sie auch kein Interesse an ihm. Also das macht ja irgendwie seinen Charakter aus, den sie so liebenswert findet. Ja, dann ist sie auch noch so clever und hat die Zeitung mitgebracht, für die sich James natürlich brennend interessiert. Also drückt ihm denen die Zeitung in die Hand, die er unbedingt lesen will. Und darin wird eben von einer geheimnisvollen Explosion auf den Pits berichtet und die dortige Zerstörung des kompletten Resorts. Also eine ziemlich große Schlagzeile. Und die Polizei sucht irgendwie das gerade, untersucht das Ganze. Und ja, mehr kann man da irgendwie nicht rauslesen. Viel spannender findet James einen Artikel über einen Polio-Ausbruch in England, wobei 9 Damen plus eine 10. Dame, die potenzielle Auslöserin, sich derzeit in Quarantäne befinden. Und James lächelt in sich hinein und denkt, ah krass, also so ein kurzer Artikel und da steckt quasi so viel Arbeit hinter, weil, also jetzt, ihr seid ja nicht blöd, aber wir können es ja nochmal kurz aufklären, ging ja darum, dass Blofeld quasi so 10 Leute losgeschickt hat, die in der Landwirtschaft, also in der Tierwelt und in der Pflanzenwelt quasi eine Epidemie auslösen sollten. Und ja, die konnten halt die britische Regierung oder der Geheimdienst oder der Zoll, je nachdem, eben am Flughafen eincashen und eben in Quarantäne befördern und die ganze Sachen in die Außendarstellung packen, so dass es halt nicht der eigentliche Grund klar wird, sondern wir eben jetzt von einer Polio-Epidemie reden, was jetzt nicht viel besser ist, aber vielleicht so ein bisschen, je nachdem.
Normaler, in Anführungsstrichen vielleicht.
Ja, genau. James respektiert da einfach krass die Arbeit hinter und er ist so ein bisschen stolz, glaube ich, auch auf seinen Laden, dass sie das da so gut gelöst haben und auch auf seine Arbeit, ohne die das halt auch nicht möglich gewesen wäre. Nun resümiert er, ist der Auftrag zu Ende, aber Blofeld ist entkommen. Ist halt irgendwie so ein semi-zufriedenstellender Ausgang der Situation. Dann kommen sie im Hotel an, dann telefoniert James mit Rako, der sagt eben, ja, Blofeld ist entkommen, vermutlich Richtung Italien, genau das weiß er nicht. Und Rako sagt, bei der Sprengung sind 2 Leute draufgegangen, einer ist in der Falle von Blofeld noch irgendwie getappt. Ist hinnehmbar, nicht schön, aber die Verluste sind noch im Rahmen. Dafür haben sie halt die ganze Bude da platt gemacht. Und James fragt, ob da irgendwie eine Spur von Irma Bund war. Das muss Draco an der Stelle negieren, was natürlich das Rätsel weiterhin aufwirft. Okay, dann ist sie wohl auch entkommen. Im nächsten Telefonat macht James einen Termin aus bei Station M, um dort vorsprechen zu dürfen. Wahrscheinlich für München in dem Fall. Dann macht es sich auch zurecht, macht sich frisch und macht sich auf den Weg durch die Stadt hin zur Station M, wo im Hintergrund eine krötenähnliche Frau auf ihn aufmerksam wird, ganz zufällig, und ihm daraufhin folgt, beobachtet, wie er zu dieser Station M mehr oder weniger geht, ist nicht dabei belässt, sondern ihm so weit folgt bis ins Hotel, um sich sicher zu gehen, wo er denn untergekommen ist. Und daraufhin gibt es ein Telefonat an den Comer See. Alles sehr, sehr mysteriös, aber wir können natürlich eins und eins zusammenzählen. Eben noch von Italien geredet, jetzt sind wir am Comer See. Krötenähnliche Figur. Wir wissen, dass Fräulein Bund keine Schönheitsprinzessin war, ist, wie auch immer. Also da sind die Hints gar nicht so versteckt, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Und wir wechseln wieder die Perspektive in James Sicht der Dinge hinein. Der befindet sich dann im Zimmer. Dort findet er einen Arsch voll Erste-Hilfe-Equipment auf seinem Tisch. Er ruft Tracy an, fragt, was das soll, wie sie um Gottes Willen in sein Zimmer einfach reingekommen ist. Die meint, sie hat sich gut mit dem Zimmermädchen gestellt und meint sie auch nur gut. Dann kommt sie zu ihm, wechselt ihm einmal die Verbände aus, erschreckt vor den Wunden. Und James denkt eigentlich nur daran, wie sehr die beim Geschlechtsakt miteinander stören könnten, weil man da irgendwie nicht so gut drauf liegen könnte, je nachdem. Und sie schiebt dem ganzen Riegel vor und sagt, ja, nix hier mit Sex vor der Ehe. Ich lebe jetzt die letzten Stunden enthaltsam. Danach können wir Rambazamba machen, aber jetzt gerade ist daran nicht zu denken. James möchte daraufhin eigentlich nur noch was trinken gehen. Das liegt ihm sehr am Herzen. Und sie findet das auch nicht so pralle und sagt, du denkst, also ich möchte mich mit ihr unterhalten. Du willst jetzt wieder nur in irgendeine Bar gehen, um zu saufen. Finde ich gar nicht geil. Muss das denn sein? Er versucht das Ganze diplomatisch zu lösen und sagt, ja, wir können ja trinken und dabei reden. Also haben wir den intermediären Weg gewählt und damit gibt sie sich dann halt irgendwie zufrieden. Und genau, dann können sie über ihr zukünftiges Eheleben plauschen und James kann sich mit dem Gedanken arrangieren, diesen Nestbaugedanken immer mehr in seinen Kopf zu lassen. Der nächste Tag kommt, Draco ist angereist, sie gehen relativ viel essen oder erstmal, um den Tag zu starten, auf jeden Fall essen und anschließend werden Ringe ausgesucht. Den Ehering findet man. Den Verlobungsring soll James jedoch selber suchen gehen. Tracy geht sich derweil mit dem Brautkleid befassen. Auf dem Weg durch München freundet sich James kontaktfreudig, wie der gute Mann ist, mit einem Taxifahrer an, der früher für die Luftwaffe gedient hat und ihm bei dieser kleinen Mission Verlobungsring unterstützen möchte. Und sie verstehen sich immer mehr, immer besser und gelangen dann auch zum erhofften Verlobungsring mit den Ortskenntnissen des Taxifahrers und James Wunschvorstellung klappt das dann doch ganz gut. Und anschließend gibt es einen Junggesellenabschied zu zweit im Brauhaus mit illustrer Stimmung. Also da fallen sie sich in die Arme und beschließen quasi nie wieder gegeneinander eine Waffe in die Hand zu nehmen. Also eine sehr rührselige, sentimentale Geschichte. Dann ist James irgendwann zurück im Hotel. Tracy freut sich natürlich nicht, den guten Mann jetzt auch noch nach Bier stinkend und wahrscheinlich gut durch Zech da in Empfang zu nehmen. Er erzählt dann aber seine Geschichte von dem Ring und das findet sie tatsächlich doch ganz süß und freut sich da über die Geschichte und über James' Erlebnisse am Tag. Und dann steht noch ein letztes Gespräch aus von James mit dem Brautvater, also dem guten Draco. Die treffen sich an der Bar und Draco macht das Thema auf, indem er sagt, ja, sie hatten ja vor einigen Monaten schon mal ein Gespräch diesbezüglich. Und da hat es ja James abgelehnt, jetzt sei es ja soweit, dass er doch Interesse an seiner Tochter habe. Nun ja, hat er ihm ja eine Summe dafür geboten, wie soll die denn jetzt transferiert werden, welches Konto, gib mir die IBAN oder willst du es alles auf einen Schlag, willst du es in Raten haben, was wäre dir am liebsten? Und James ist maximal angepisst und verärgert und will darüber gar nichts wissen. Das schockiert Draco extrem. James begründet das Ganze mit, dass er kein Interesse an Reichtum habe. Also er hat das, was er hat und damit ist er sehr glücklich. Und er ist sehr zuversichtlich, dass er sich damit oder mit Tracy zusammen eine Existenz aufbauen kann, die bodenständig ist und quasi das vermittelt, was er auch selbst gelernt hat oder vererbt bekommen hat, in Anführungsstrichen. Seine Eltern sind ja früh verstorben, aber so seinen Lebensstil weiterführen kann. Und ansonsten, wenn er jetzt hier das Geld von Draco annehmen würde, dann wäre er doch nicht besser als die Verflossenen von Tracy, die auch irgendwelche reichen Schnösel, Playboys waren. Also das sagt ihm gar nicht zu, dieser Gedanke, was tatsächlich sehr nobel von ihm ist. Draco jedoch stuft das gar nicht so nobel ein, sondern ist dann ebenfalls maximal angepisst und sagt, dass Tracy halt einen gewissen Standard gewohnt ist und er doch ziemlich blöd wäre, wenn er so viel Geld jetzt ausschlagen wollen würde, weil er hat doch auch Träume und Wünsche und Gelüste, also das wäre doch bescheuert und er möchte auch seinem Kind das bestmögliche Leben bieten. James blockt nach wie vor ab, sehr vehement und sagt, gut, also wenn du mir das wirklich aufzwingst, dann spende ich sofort den ganzen Betrag für wohltätigen Zweck. Also hier auch noch richtig altruistisch, sehr, sehr cool. Er hat in seinem Leben das Geld immer ehrlich verdient oder mit Glücksspiel. Das ist ihm sehr wichtig zu betonen, dass Glücksspiel auch eine gute Variante ist, um ein bisschen Kohle dran zu kommen. Also da wird auch nochmal mächtig Werbung gemacht für alle Leute, die der Spielsucht verfallen könnten. Und das soll seinen Kindern ebenfalls so ergehen. Also entweder ihr schafft was Vernünftiges oder habt einfach Glück im Casino. Dazwischen gibt's nichts. Sie einigen sich dann darauf, dass Draco sie im Notfall immer unterstützen darf, wenn einer krank werden sollte, wenn irgendwas ist mit den Kindern oder so. Da soll er der gerne unterstützen, das wäre gern gewünscht und darauf können sie sich dann auch einigen. Beide jetzt halt mit so einer semi-geilen Laune. Tracy kommt dann aber auch in die Bar, wie verabredet, fürs Essen und Draco beendet das Thema, beziehungsweise James beendet das Thema und Draco sagt dann noch, das sei der erste Streit, den er verloren habe. Also der Punkt geht an unseren James. Und damit endet ein ereignisreicher Tag oder zwei ereignisreiche Tage in München.
Absolut. Ich fand zwar irgendwie voll viel drin in dem, also weiß nicht, ob es das da am Ende so braucht, das Kapitel in dem Ding, aber es ist voll viel drin. So, jetzt zwischen Bond und Draco die Auseinandersetzung, aber auch Bond, der irgendwie... Ja, ich frage mich, ob er sich schon so voll auf die Ehe eingelassen hat, weil er dann doch irgendwie viele Sachen feststellt, die da halt dazugehören, wo man sich auch hätte im Voraus im Klaren sein können. Und dann, ich meine, die sind auch noch nicht lang zusammen, ne? Oder haben noch nicht viel Zeit verbracht in Person miteinander. Dann haben sie noch getrennte Zimmer, fand ich irgendwie auch ein bisschen weird. Aber kann man natürlich so machen. Und kriegen sich aber dann auch ab und zu immer wieder so ein bisschen in die Haare. Fand ich irgendwie spannend, aber Ja, vielleicht nur so als kleine Ergänzung. Genau. Von dir noch irgendwelche Ergänzungen?
Ja, es war so, ja, nettes Kapitel, ein paar schöne Sachen, aber also ja, für so einen Bond-Roman, also für die inhaltliche Struktur, um die Beziehung zwischen James und Tracy nochmal jetzt zu Ende zu bringen, in Anführungsstrichen, wichtig. Aber halt auch viel so, ja, also für den eigentlichen Handlungsstrang bezogen auf die Mission, plätschert es jetzt eher so aus. Genau.
Ja. Naja, gut. Schauen wir mal, was das letzte Kapitel dann noch hielt, so rum. Kapitel 27, Alle Zeit der Welt, lautet der Titel.
Wunderbarer Name. Sehr schön.
Absolut. Genau. Endlich ist es soweit. Neues Jahr, neues Glück. Ab geht's in die Flitterwochen. Aus den Fängen der kleinen Festgesellschaft können sie sich recht schnell lösen. Doch mit welchen Fängen wird ihn die Ehe packen? An seiner Entscheidung gibt es jedenfalls keinen Zweifel mehr. Etwas viel Zauber war es für Bond sein einfaches Gemüt und nach seinem Geschmack etwas viel, doch alles in allem doch ein sehr schöner Start. Schade, dass man dieses Glück nicht ewig konservieren kann. Zu schnell geht alles vorbei. Aber so ist es wohl mit dem Glück. Einmal da, schon wieder weg. War
Das
schwierig
klingt
da.
sehr hoffnungsvoll.
Ja,
Super. Da freuen wir
total.
uns ja auf ein richtig schönes Happy End.
War auch durchaus schwierig da einen guten Text zu machen. So lang war das Kapitel auch nicht und inhaltlich ist irgendwie, war auch ein bisschen Leerlauf, hatte ich so das Gefühl, aber da kommen wir jetzt hin. Genau, wir springen nämlich direkt zum Ja-Wort von Bond, sind da mitten in der kleinen festlichen Veranstaltung zur Besiegelung der Ehe sozusagen. Und genau, mittlerweile ist es der Neujahrsmorgen, ist natürlich auch kein klassischer Tag, um zu heiraten, aber auf schnell und Ehrenbasis wurde da schnell was organisiert. Durch den Generalkonsul, der hat das dann irgendwie alles in die Wege geleitet und hat dann noch irgendjemand aus der Station M kommen lassen als Trauzeuge. Quasi, ja, hat man sich halt mal geborgt, dass da irgendjemand da war. Und ansonsten würde ich sagen, war es eine recht überschaubare Gästezahl. Draco war noch anwesend und sonst erfahren wir auch nicht wirklich mehr. Ich glaube, die Frau vom Generalkonsul, die irgendwie relativ nett ist und sich da viele Gedanken macht, wie man denn so klasse Hochzeiten, die auf schnell gemacht werden müssen, noch einigermaßen nett machen kann. Aber ja, ansonsten war es recht entspannt und recht kurz. Ja, natürlich viel Umarmerei. Das ist zum Glück auch schnell erledigt, genauso wie die Papiere, was unterschrieben werden muss. Und ab geht's in den geschmückten Lancia von Tracy, der eben schon ein bisschen hergerichtet ist, unter anderem von der Frau vom Generalkonsul. Und es hat sich draußen eine kleine Ansammlung von Passanten ergeben, wie das halt so ist bei Hochzeiten. Die wollten halt mal so sehen, so was ist da los, wer heiratet. Ich will das Brautpaar auch mal gesehen haben. Findet Bond so Mittel? Also geht da gar nicht genau drauf ein, aber wir erfahren eben, dass er im Voraus mit dem Generalkonsul gesprochen hat und gesagt hat, ja, es soll jetzt kein großes Aufsehen erregen, möchte das in kleiner Runde halten und auch nicht, dass da große Leute erfahren und ja, der Generalkonsul hat dann aber ihm noch mitgeteilt, es war wohl irgendeine Reporterin da, wahrscheinlich weil es eben irgendwas am Generalkonsulat war. Und die wollte dann ein paar Sachen wissen, vor allen Dingen, wann die Uhrzeit der Zeremonie ist. Ist dann aber irgendwie auch nicht erschienen, offensichtlich. Da ist nicht viel passiert. Und somit ist Bond eigentlich mit der ganzen Sache recht zufrieden. Und es kann losgehen. Unter viel Gewinke und ein bisschen Gehupe geht es dann raus aus der Stadt und zwar ab Richtung Kitzbühel. Da sollen wohl die Flitterwochen verbracht werden. Erfahren wir aber eigentlich auch nicht wirklich, wo sie jetzt genau hin wollen. Ob Kitzbühel dann das endgültige Ziel ist, aber wohl erstmal die erste Etappe. Und ja, Bond hält es dann irgendwann auf der Fahrt. Wir kriegen so ein bisschen berichtet, wie sie dahin tuckern über die Autobahn, relativ viel los. Bond hält es dann irgendwann nicht mehr aus. Gemeinsam müssen wir jetzt rechts ranfahren. Natürlich müssen erstmal knutschen, ihr Glück irgendwie zu fassen kriegen. Und ja, er verspricht äußerst romantisch, was durchaus ungewöhnlich für ihn ist, natürlich für sie zu sorgen. Und sie versprechen sich natürlich auch gegenseitig, dass es total toll wird und mit der Ehe, dass es eine klasse Entscheidung war und jeder für den anderen da ist. Und in dem Zuge, weil sie ja eh schon anhalten, will Bond jetzt natürlich auch endlich diese albernen Fähnchen und Schmuck und Tralala von dem Auto runter entfernen, weil ihm das absolut auf den Sack geht. Sie kann natürlich wie immer nur lachen, weil sie sowas natürlich, ja, klassische Männer-Frauenbild ist hier, glaube ich, gezeichnet worden, total toll findet und total schön findet, wenn man so geschmückt ist, und er wiederum halt total der Anonymitätsfanatiker, der gar keine Lust hat, dass da groß Leute auf sie aufmerksam werden. Und genau, außerdem, wenn man auch schon mal angehalten ist, man könnte ja auch im Januar mal auf Cabrio umsteigen zur Feier des Tages. Das wird dann auch noch in die Wege geleitet. Es war anscheinend nicht wirklich kalt und somit kann es weitergehen. Also wie gesagt, wir kriegen viel beschrieben, wie es eben auf den Straßen so aussieht. Ich finde es relativ viel Leerlauf. Bond interessiert sich dann für schicke Autos, unter anderem ein roter Maserati sticht ihm ins Auge, der an der Tankstelle steht. Da kriegen wir dann noch so ein bisschen mit, wie er die quasi beobachtet. Ja, scheint sportliches Ehepaar zu sein. Sportliche Fahrer sind sie aber eher nicht, wie es aussieht. Wenn so ein Auto hätte, meint er so, ja, da würde man dann schon richtig abgehen. Das wäre genau seins, aber heute reicht auch der Lancia, der da schön hergerichtet
wird. Er sagt ja dann auch, die Kontur der Frau sei wenig einladend. Also das erkennt er auch recht schnell.
Ein wichtiges Detail, ja. Genau, so hat er sich natürlich wieder super beliebt gemacht. Das hat er zum Glück nur für sich gedacht. Mittagspause ist dann in Kufstein in Tirol. Da wollen sie zumindest Mittagspause machen, müssen dann irgendwann auch von der Autobahn abfahren. Und Bond kann irgendwo in der Ferne nochmal diesen Maserati sehen, sticht ihm erneut ins Auge wegen der roten Farbe und stellt dann ein weiteres Mal fest, Alter, also mit diesem Auto so langsam zu fahren, ist eigentlich peinlich und frech für den ganzen Straßenverkehr und das, ja, ist eine Sünde in seinen Augen, wenn man nicht mal seinem oder Tracys lahmen Lancia hinterherfahren kann. Und was mir an der Stelle auch aufgefallen ist, fährt Bond eigentlich in diesem Buch ein einziges Mal Auto. Der lässt sich ja jedes Mal von Tracy kutschieren, richtig?
Ich glaube, am Anfang hatten sie diese Verfolgungsjagd, also beide. Mhm. Und ich glaube, da hat er einfach eingesehen, so ein bisschen indirekt, dass sie die bessere Fahrerin oder zumindest die schnellere Fahrerin ist, je nachdem.
Das könnte schon sein, ja. Ich meine, sie macht ja auch einen ganz guten Job, also würde ich mal sagen, kann man sich nicht beschweren und man kann sich auch mal zur Feier des Tages kutschieren lassen. Nun ja, genau. Es stellt sich relativ schnell heraus, dass Bond den guten Maserati-Fahrer doch etwas falsch eingeschätzt hat, denn plötzlich nähert sich von hinten mit Vollspeed ein rotes Auto, auf das ihn Tracy aufmerksam macht, und Tracy sagt so, du, wie du gerade ja schon gesagt hast, ich habe die Fähigkeiten, ich könnte jetzt auch mehr Gas geben, wir könnten die auch abhängen. Bond sagt so, ja, nee, lass sie doch überholen, wir haben es doch heute nicht eilig, chill doch, also ganz entspannt, und macht einen auf richtig cool, hängt den Arm aus dem Fenster und wedelt so das hinterherfahrende Auto vorbei und so, ja, kannst du überholen, alles frei. Und ja, viel mehr kriegen wir nicht beschrieben. Plötzlich als nächster mehr oder weniger Satz kommt dann eben, dass die Windschutzscheibe aus dem Lancia rausgefegt wird. Bond weiß gar nicht so ganz genau, wie ihm geschieht. Er sieht noch, wie eine Pistole mit Schalldämpfer zurückgezogen wird. Und dann ist der Maserati auch schon vorbei, also das Ziel, das der Maserati überholt, hat funktioniert. Problem nur, der Lancia bleibt nicht auf der Straße, sondern der geht querfeldein in eine komplett andere Richtung los und wird dann abrupt von einem kleinen Wäldchen mit Bäumen zum Stehen gebracht. Bond, immer noch nicht ganz voll gecheckt, was eigentlich los ist, knallt mit dem Kopf irgendwie vorne gegen den Fensterrahmen von der Windschutzscheibe und ist dann mal wieder ausgenockt. Und als nächstes, als er dann zurückkommt, steht die Autobahnpolizei neben ihm, holt ihn ins Hier und Jetzt zurück und ja, kann auf die Frage, was los ist, findet Bond erstmal gar keine Antwort, kann nicht irgendwie interagieren mit dem Polizisten, sieht neben sich eine reglose Tracy. Ihm scheint da relativ schnell klar zu sein, was da los ist, aber auch das kann er nicht verbalisieren. Dem Polizisten erklärt er dann sogar noch, dass Tracy, ja, mit ihr alles in Ordnung sei, die macht gerade nur Mittagspause, hat mal kurz ein Nickerchen gemacht und die fahren auch gleich weiter und sie hätten ja auch alle Zeit der Welt, das wäre gar kein Problem. Und da kommen wir eben auf den Titel von dem Kapitel wieder zurück, denn genau dasselbe flüstert der Tracy auch ins Ohr, als er sie in den Arm nimmt, und mit, ja, dem Satz, sie haben alle Zeit der Welt, hört das Buch dann quasi auf. Wir erfahren nicht, wie es weitergeht. Wir können aber natürlich davon ausgehen, dass Tracy eben tot ist. Passt ja durchaus auch zu dem, was wir aus dem Film wissen. Es wird aber nicht weiter tiefergehend erklärt oder beschrieben. Aber klar, was wurde sonst mit der Pistole gemacht? Relativ offenes Ende noch. relativ bitteres Ende, wie ich finde. Aber genau, hast du da schon erste Gedanken zu? Ich meine, wir hatten ja schon ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken.
Ja, Punkt war ja auch vor allem, dass wir im vorherigen Teil, man lebt nur zweimal, ja bereits wissen, wie die Auswirkungen dessen sind oder wie das Ganze weitergegangen ist. Und da fehlt halt schon irgendwie was. Also den nächsten James, den wir halt aufschnappen, ist dieser komplett deprimierte, am Boden angekommene James. Ja. Und Draco wird halt mit keiner Silbe mehr erwähnt. Das also da muss es ja auch irgendwie... Mhm. Also das hätte ja eigentlich schon noch ein bisschen Potenzial gehabt und trotzdem noch was aufmachen können, dass man vielleicht Draco als langfristige Figur einbindet. Entweder positiv oder negativ. Entweder im Sinne von, er unterstützt jetzt James weiter in seinem Leben oder spielt jetzt quasi gegen James, weil der mitverantwortlich ist mit seiner persönlichen Fehde, dass seine Tochter umgekommen ist, die ihm ja wirklich unfassbar wichtig ist. Aber dass die jetzt so ein neutrales Verhältnis haben, beziehungsweise getrennte Wege gehen, das irgendwie... komisch. Das
passt irgendwie auch nicht zusammen, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Find auch, da hätte man durchaus einen Zweiteiler draus machen können, so. Keine Ahnung, wird ja dann auch eine persönliche Sache für Draco, entweder eine gute Freundschaft, wie du gerade schon gesagt hast, so, dann könntest du zusammen gegen Blofeld vorgehen oder Bond greift einfach auf seine Beziehung zu ihm nochmal zurück und fragt ihn um Unterstützung oder keine Ahnung wie. Oder man macht es eben anders, Draco wendet sich auch gegen ihn und es sind nur zwei von sicher mehreren Möglichkeiten. Haben wir damals, glaube ich, auch angesprochen gehabt, fand ich da schon schade, dass es nicht nochmal aufgegriffen wird.
Was ich auch sehr spannend finde, ist tatsächlich, ich jetzt die Filme nicht gesehen und dieses Buch gelesen, also in der richtigen Reihenfolge die Bücher gelesen, glaubt, da wäre mein Ansporn, den nächsten Teil zu lesen, sehr groß, weil man sich vielleicht doch Hoffnung macht, dass sie es vielleicht doch überlebt irgendwie. Und im Film wird es halt relativ klar, dass es endgültig ist, weil sie, glaube ich, auch eine Schusswunde im Kopf hat oder so. Also da ist es halt wirklich klar irgendwie.
Ja. Ich glaube, da realisiert es auch noch am Auto, da ist er, glaube ich, auch
emotional. Ja, das ist ähnlich. Also dann kommt auch ein Polizist vorbei und fragt, ob alles gut ist und er sagt, ja, alles gut, wir machen nur eine Pause. Also es ist relativ ähnlicher Wortlaut tatsächlich.
Ja, das schon, aber ich habe das Gefühl, durch die filmerischen Elemente kann man ganz gut einschätzen, dass er irgendwie ein bisschen neben sich natürlich in dem Moment dann steht. Ich finde, es kommt hier im Buch, also natürlich hat er irgendwie gerafft, vielleicht was los ist. Andererseits, finde ich, kommt es gar nicht so krass raus. Aber ich gestehe ihm mal zu, dass er da so smart ist.
Ja, spannend in dem Kapitel fand ich auch die Hochzeit, die ja wirklich sehr unromantisch, sehr bürokratisch abgehandelt wurde. Also es ist ja wirklich so, als hätte James gar keine Freunde oder was auch immer, Leute, die wichtig sind, die er zu so einer Prozedur einladen würde. Dass selbst der Leiter von Station M irgendwie sein
Trauzeuge sein
ist. Man weiß ja nicht, wie gut die Beziehung zwischen denen ist, aber tendenziell man kennt sich, aber mehr halt auch nicht, ohne da irgendwas reininterpretieren zu wollen. Aber das ist meiner Meinung nach im Film schöner umgesetzt, auch mit diesem Wink, ich quittiere jetzt meinen Job und alle wissen das und man nimmt Abschied. Ja. Moneypenny ist dann am Weinen und auch M ist, ja nicht gerührt, aber irgendwie ein bisschen euphorisch im Anlass dessen. Also da ist es
ja, ist eine deutlich schönere Hochzeit auf jeden Fall.
Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus.
Ja, wir sind ja schon voll drin in der kleinen Analyse, zumindest von den zwei Kapiteln. Aber wir haben ja da noch deutlich mehr mitgebracht, würde ich sagen.
Genau.
Und zwar unser klassisches Ranking.
Ja, faszinierend, schönem Ranking. Auch das möchte ich natürlich noch mal kurz erklären. Wir haben 5 Kategorien uns gewählt, die manchmal sinniger sind, manchmal weniger sinniger sind, wie uns aufgefallen ist. Aber macht jetzt keinen Sinn, die zu ändern. Haben wir es jetzt durchgezogen, nämlich wie wir den Bond in dem Buch fanden, also der Hauptcharakter. Dann einmal das klassische Bond-Girl, also die Charakterzeichnung des Bond-Girls letztendlich. Die des Schurken, die Handlung als sich und dann abschließend haben wir eine Choice, also würdet man eher das Buch oder den Film anraten, beziehungsweise selbst zur Hand nehmen. Genau. Das heißt, wir haben eigentlich vier Kategorien, die bewertet werden. Daraus gibt sich ein maximaler Score von 40, weil wir bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. Das heißt, 40 wäre der ultimativ beste Roman aller Zeiten. Und ja, eine 4 wäre der unterirdischste Roman aller Zeiten. Und irgendwo dazwischen spielt sich oftmals die Wahrheit ab. Und genau, ich glaube, das reicht, um zu verstehen, wo das Ganze grob hingeht, wenn ihr es nicht sowieso schon kennt. Und ich würde sagen, fangen wir doch an mit dem Bond-Charakter. Und da würde ich dir, glaube ich, einfach mal den Vortritt lassen. Ich weiß nicht, wie wir das letzte Mal verblieben sind, aber sei dir gegönnt. Du darfst gerne anfangen.
Wunderbar, mache ich gerne. Bond, ja, der Charakter ist meines Erachtens sehr cool gewesen in dem Buch. Kriegt von mir auch tatsächlich mal 8 Punkte. Hat sehr gut abgeschnitten. Ich finde, er hat sehr, sehr viel im Griff gehabt, so von seinen Aufgaben. Hat sich sicher an der einen oder anderen Stelle mal so, ja, ein bisschen dumm angestellt, aber er weiß sehr genau, wann er zum Beispiel vom Pitz abhauen muss, wann es eng wird. Er hält auf der einen oder anderen Seite, in der einen oder anderen Situation auch mal ein paar Gegner im Schach, was ich finde ich auch dazu gehört, oder so wollen wir Bond ja auch ein bisschen sehen. Ich finde, er geht gut auf in der Rolle als Heraldiker. Die nimmt er nach anfänglichen Schwierigkeiten eigentlich ganz gut an und macht so ein eigenes Ding draus. Finde ich eigentlich auch total gut. Und eben viele Aktionen, wo er geistesgegenwärtig ist, wie zum Beispiel in der Fluchtszene mit Tracy, wo sie durch die Baustelle fahren, aus diesem Ort mit dem Weihnachtsfest fahren, und er an der Baustelle checkt, so, oh, da ergibt sich vielleicht eine Möglichkeit, die Leute ins Tal rauschen zu lassen, und handelt da dann auch ganz gut. Also deshalb hat mir das insgesamt gut gefallen. Verbal war er auf Augenhöhe mit seinen Gegnern, wobei da, finde ich, manchmal ein bisschen zu kurz kam. Hatte viel mit Irma Bund, weniger mit Blofeld. Das fand ich ein bisschen schade. Genau, das vielleicht mal so, was das Positive ist. Zusätzlich würde ich noch hinzufügen, er hat viele coole und lockere Sprüche wieder dabei gehabt. Also zumindest war das so mein Gefühl. Ich habe jetzt keine Studie angestellt, aber es war so, ja, bringt schon immer mal wieder ein und ist in Sachen gewachsen. Abzüge gibt es aber auf jeden Fall für wenig richtig krasse Action und Auseinandersetzungen. Allein schon mit Blofeld kann man sich ja auch unter die Handlung fallen lassen, habe ich jetzt hier mal mit dazu genommen. Und ja, am Ende schon auch eine kleine Pfeifenaktion von Bond, die ihm auch richtig Punkte kostet. Und das ist, dass er Blofeld entkommen lässt, in meinen Augen, weil das ist das einzige Ziel der Unternehmung. Er ist ihm auf den Fersen, klar, kann immer mal passieren, aber ich finde, er stellt sich da jetzt auch nicht so glücklich an. Vielleicht liegt es aber auch damit zusammen, dass ich als kleinen Vorgriff den Showdown jetzt auch so, ja, haben wir letztes Mal thematisiert, gibt's bessere. Aber deshalb 8 von 10, weil ich ihn insgesamt gut fand. 1-2 Abzüge. Hau raus, was ist deine Meinung?
Ja, sehr gut. Finde ich eine sehr nachvollziehbare Meinung. Ja, ich versuche das dieses Mal nicht wie jedes Mal so komplett mich zu festzuquatschen, sondern eher das aufzunehmen, was du noch nicht gesagt hast, weil ich da mit vielem mitgehe. Also ich finde vor allem seine große Wandelbarkeit in diesem Roman herausstechend. Also der macht halt wirklich eine komplette 180-Grad-Wendung durch. Wir gehen rein mit jemandem, der sagt, Secret Service, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich sitze hier an einem Fall, wo ich nicht weiterkomme. Lernt da eine Frau kennen, die tatsächlich anscheinend mal mehr für ihn ist als eine Nummer. Und daraus ergibt sich dann halt ein riesen Plot, wo er dann halt die Rolle des Heraldikers einnimmt und da eine Rolle spielt, dann am Ende mit Draco sich gut stellt, den dann nutzt, um quasi zum Erfolg zu gelangen und am Ende halt auch noch diese romantische Ebene abarbeitet, also wirklich da deutlich mehr Menschlichkeit mitbringt und ja, Sachen wie Empathie und Gefühle deutlich mehr transportieren kann als in anderen Romanen. Und die hast du auch schon an Ansatz erwähnt, diese realistische Einschätzung von Situationen, nicht immer der Übermensch zu sein, sondern zu sagen, okay, jetzt ziehe ich die Reißleine, jetzt muss ich irgendwie hier raus oder das kann ich nicht. Das war tatsächlich sehr nachvollziehbar dieses Mal und nicht, wie gesagt, dann ziehe ich das jetzt bis zum bitteren Ende hier durch, das wird schon gut gehen, auch wenn das Eis dünn ist, das wird schon irgendwie werden und dann, wenn nicht, nehme ich mir halt einen, weiß ich nicht, Gegenstand und schlag mich damit bis zu Blofeld durch und töte den damit oder so. Also dieses total Wahnsinnige, was uns manchmal aufkommt oder gerade im nächsten Teil aufkommt. Genau. Und bei den negativen Punkten, ist es tatsächlich eher so die, ja, ich glaube, das ist eine persönliche Sache, dieser monogame Gedanke bei ihm, der fehlt halt nach wie vor. Also er hat ja irgendwie Tracy für sich entdeckt und trotzdem schläft er dann halt mit einer anderen, weil das die Mission, was heißt hergibt, sondern er macht es einfach daraus. Also man könnte es vielleicht auch anders lösen in der Situation, aber er nimmt dann schon noch mit, was geht irgendwo. Also das muss man ganz klar sagen. Und ja, ansonsten auch diese Wortgefechte mit Blofeld. Gut, er hat eine andere Rolle verkörpert, aber da kann man sich wahrscheinlich mehr erhoffen. Mehr Witz, mehr Charme. Genau. Aber ich fand es auch einer der besseren Bond-Verkörperungen. Mir sind gar nicht so viele negative Sachen eingefallen tatsächlich. Es hat mir sehr gut gefallen. Auch diese, in Anführungsstrichen, Verletzbarkeit am Ende. Einzig und allein, da gebe ich dir recht, das Entkommen von Blofeld hat irgendwie nicht so viel mit ihm gemacht. Also hätte er da jetzt getobt und wäre total deprimiert gewesen, weil das ja, wie du schon sagst, sein Hauptziel war. Aber dann ist er entkommen, okay, ja, dann geht er nach Zürich, gibt da einen Bericht ab und dann geht es auch schon nach München, weil Tracy ist dann wichtig. Ja, und Blofeld, ja, kommt nochmal ein Gedanke hoch, irgendwie Mission ist jetzt rum, absolviert, aber naja, gut, jetzt ist der entkommen, aber ja, was soll ich halt machen? Also wird sehr schnell irgendwie abgelehnt, genau. Deswegen bin ich auch ebenfalls bei 8 Punkten gelandet, also eine sehr, sehr überzeugende Ausgabe, Rolle, je nachdem, wie man es nennen möchte.
Kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Möchte ich gar nicht weiter ergänzen, dein schönes Bild so stehen lassen.
Gut, apropos schön, lass uns doch gerne zur schönen Tracy kommen, die bei mir ebenfalls sehr positiv abgeschnitten hat, auch ganze 8 Punkte erhascht hat. Ich fange mal mit den negativen Sachen an. Das Gefühl, gegen Ende verfällt sie dann so ein bisschen zum Heimchen am Herd, also doch wieder diese klassische untergeordnete Rolle. Ja gut, also da mach du halt weiter dein Ding beim Secret Service und ich lebe damit, weil das ist ja irgendwie Teil deiner Identität und ich untergrab meine Identität komplett deiner, weil ich bin ja die Frau und bin damit abhängig von dir und möchte mich da maximal anpassen und das finde ich so ein bisschen schade, weil sie eigentlich zeigt, dass sie jemand mit einem starken Willen ist und auch super alleine klarkommt. Also anfangs jetzt nicht, aber anfangs war ja, wie gesagt, die Situation auch eine ganz andere und irgendwie da so ein bisschen Persönlichkeit verloren geht, beziehungsweise einfach mal das merkt, okay, da wird einfach viel runtergeschluckt, gar nicht irgendwelche Forderungen an James gestellt von wegen, ja, also du kannst das weitermachen, aber dann fordere ich, dass wir da und da leben und du so und so viel Zeit für mich hast oder wir dann und dann Kinder haben oder was auch immer, also irgendwie wenn das selbst nichts Berufliches ist, was ihre Wünsche sind, weil sie ja da auch gar keine Notwendigkeit hat finanziell, aber dass sie dann, weiß ich nicht, da familiär irgendwelche Wünsche äußert. Sehr positiv fand ich, wie gesagt, der starke Charakter, gerade jetzt dann so Mittelteil und am Endteil, also dann hat sie doch immer mal wieder James Parole geboten und gesagt, ey, reflektier dich mal, also das, was du hier machst, ist halt sehr ich-bezogen, du verletzt mich damit und wenn ich dir so wichtig bin, dann funktioniert das so nicht. Also da ist irgendwie mehr. Dann haben wir bei ihr auch eine krasse Wandlung von einem sehr gebrochenen Charakter, die ja da irgendwie auch wirklich komplett am Schmelzpunkt war, sich dann durch James quasi hat in die Therapie bringen lassen und die anscheinend bei ihr sehr gut gefruchtet ist. Und was mir immer ja ganz wichtig ist, dass das Bond-Girl kein Hindernis ist, gerade im Showdown oder so. Und das war sie definitiv nicht. Im Showdown selbst hat sie keine Rolle gespielt, ist ja nicht schlimm, aber davor war sie ja sogar eher die Supporterin, die James dann quasi aufgegabelt hat, zufälligerweise bei dem Eis-Ding da und ihn dann quasi kutschiert hat und ja, quasi sich seinem Plan angepasst hat, ohne da im Weg zu sein. Und was halt sehr, sehr bedauerlich ist, dass sie ja wirklich menschlich gut zueinander gepasst hätten, das jetzt aber leider, ja, vorbei ist durch ihr Ableben und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil ich glaube, da hätte man schon noch mehr aufbauen können oder eine schöne Konstante in den Roman schaffen können. Natürlich wäre dann irgendwie so der klassische Bond-Vibe kaputt mit da ist eine Dame und ich glaube, wir hätten dann auch Probleme mit unserer Kategorie zukünftig gehabt, weil Bond-Girl dann eher rausfällt, aber ja, genau, das bringt mich zu 8 Punkten und damit überlasse ich dir das Wort.
Danke dir, da war so gut wie tatsächlich alles drin, was ich auch nennen wollte. Ihr könnt es also raushören, bei mir hat es auch sehr gut abgeschnitten. Da bei mir hohe Punktzahlen teilweise ein bisschen seltener sind als bei dir, Ja, und ich so das Gefühl hatte, viel besser wird es vielleicht auch in den Büchern nicht mehr. Mit dem Bond-Girl hat die Dame bei mir tatsächlich sogar 9 bekommen.
Wahnsinn.
Mit den ähnlichen oder selben Aspekten. Also, ja, sie ist irgendwie da, wenn sie gebraucht wird, sei es auf dem Weihnachtsball zum Beispiel, ist selbstbestimmt. Ja, ich sehe den Kritikpunkt von dir, den habe ich tatsächlich so selber nicht so krass wahrgenommen, aber nehme ich schon mit auf zu sagen, ja, sie nimmt sich da aus ihrer selbstbestimmten Rolle wie ein Stück weit wieder raus am Ende. Gleichzeitig spricht sie aber auch Sachen eben an, die ihr nicht gefallen. Sie weist Bond mehrmals darauf hin, das haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten 2 Kapiteln gar nicht so behandelt, aber mehrmals darauf hin, dass er schon ein Trinkproblem hat und sie das eigentlich auch nicht wirklich feiert. Und solche Sachen irgendwie, dass er schon schauen muss, dass er jetzt nicht mehr ganz so gefährlich lebt, auch das fällt in dem einen oder anderen Moment mal. Insofern, ja, macht sie sich da so ein bisschen wieder selbst instabil, obwohl sie Sachen anspricht, sich dann rauszunehmen. Das ist ein bisschen schade, das stimmt. Aber ansonsten, ja, sie schreckt eigentlich vor nichts zurück und mir hat tatsächlich auch insgesamt die Charakterbildung ziemlich gut gefallen. Wie du gesagt hast, mit dem Depressiven, mit den vielen Rückschlägen und trotzdem findet sie wieder auch nachvollziehbar Lust am Leben. Finde ich eigentlich echt ganz gut gelungen. Ist natürlich vielleicht auch ein Stück weit unrealistisch, dass Bond im Alleingang und quasi der alleinige Grund dafür ist. Aber wegen mir soll es vielleicht geben. Was mich sonst noch für die Abzüge oder für den einen Punkt so ein bisschen bewogen hat, den wegzunehmen, ist vor allem, dass im Mittelteil irgendwie relativ wenig kommt. Da wird sie ein, zwei Mal thematisiert, aber eher über sie gesprochen. Sie selber ist da nicht direkt involviert. Das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, da hätte man auch noch ein bisschen was machen können. Aber ja, ich finde es im Großen und Ganzen echt sehr gelungen. Also deshalb, ich glaube, es zeigen auch die 9 Punkte.
Ja, Wahnsinn. Das ist für dich wirklich richtig krass, wenn ich mir so die letzten Punktungen angucke. Da kam maximal Honey Rider im ersten Buch dran mit 7 Punkten und da selbst da sind ja noch 2 Unterschied. Und die anderen haben
Tja,
deutlich schlechter abgeschnitten.
hat ordentlich einen Stein im Brett bei mir hinterlassen. Aber gehen wir doch mal zu.
Maximale Traumfrau, die Trixie.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, im Film hat sie nicht so gut abgeschnitten, aber kannst du vielleicht nachher noch mehr zu sagen.
Ja.
Ja, lass uns gerne zur nächsten Kategorie gehen.
Ja, gerne.
Die da wäre Schurke. Und ich glaube, wir haben ja auch immer so ein bisschen die Handlanger mit drinne. Ist in dem Fall vielleicht sogar nicht mal ganz unwichtig. Hat bei mir nicht gut abgeschnitten, tatsächlich 5 von 10 Punkten gekriegt. Hat mich insgesamt schon etwas enttäuscht. Also insbesondere Blofeld finde ich, dafür, dass du hast es gerade vorher auch, noch bevor wir ins Ranking reingegangen sind, angesprochen, dass am Anfang so eine krasse Geschichte aufgemacht wurde für Bond, was das für ein Riesending ist, ne? Den zur Strecke zu bringen, endlich. Dann wird es am Ende nicht mehr thematisiert, wie es weitergeht und so, oder dass es ihn nicht groß juckt. Das ist ja das eine, das hat jetzt mit dem Schurke erstmal nicht so viel zu tun. Aber genau da hätte ich mir halt dann schon erhofft, dass der Schurke auch dann dementsprechend auftritt, wenn man schon so ein großes Ding macht. Und eigentlich bricht sich's herunter darauf, dass viel über seinen Plan gesprochen wird. Das glaube ich, zwei so ein bisschen direkte Konfrontationen gibt, die aber auch im Verbalen stattfinden. Er ihn noch ein bisschen verfolgt, wo es aber auch nicht zur Auseinandersetzung kommt. Das fand ich halt alles so, ja, wurde dem Ganzen nicht so richtig gerecht. Ich finde den Plan an sich gut. Ich finde, der ist auch eines Schurken wie Blofeld von mir aus würdig. Ja, genau. Es kommt zwar vielleicht nicht ganz raus, was er damit bezwecken will, so letztendlich, außer irgendwie, ja, Großbritannien auf den Sack gehen. Aus welchen Gründen auch immer, aber ja, am Ende im Finale, wie gesagt, vielleicht um es da nochmal kurz und knapp zu sagen, ich finde, er rennt einfach so ein bisschen weg und wird halt auch nicht mehr gesehen. Und das, klar, kann man sagen, am Ende, er kommt nochmal mit seinem Comeback kurz zurück, aber auch das sehr kurz gefasst. So, deshalb, das reicht für mich halt nur so für so eine, ich glaube, nicht mal mehr durchschnittliche 5.
Ja, krass. Krass, auch da sind wir uns tatsächlich sehr ähnlich in der Meinung. Ich bin bei einem Punkt mehr gelandet und ich kann dir auch genau sagen, warum. Vorher möchte ich aber auch wieder mit dem Kontra einsteigen. Da hast du natürlich schon fast alles gesagt. Also er spielt halt komplett im Hintergrund, den Großteil des Romans. Es ist halt wieder dieses Mysterium, was um seine Persönlichkeit aufgebaut wird und man als Leser die Frage hat, ist er es, ist er es nicht? Wobei das auch recht schnell gelüftet wird und man da sehr schnell Gewissheit findet. Aber ja, es fehlt halt einfach so diese Auseinandersetzung mit Bond. Die wird halt nur angerissen mit der Auseinandersetzung mit Sir Hillary und das ist halt auch meistens sehr fachbezogen alles. Und Also da fehlt irgendwie so das große Ganze, weil er ist ja eigentlich so der Hauptbösewicht im Franchise. So wirklich die größte mögliche Gefahr für die Welt oder die westliche Welt und der Erzrivale von James. Und das wird halt nicht greifbar, meiner Meinung nach.
Ja.
Und das finde ich absolut ein bisschen schade, weil das ist eher so eine Scharade. Er spielt da gerade einen Grafen und der andere spielt den Sir Hillary und das hat irgendwas von Augsburger Puppenkiste tatsächlich eher. Und das finde ich sehr schwach. Genau. Es gibt, wie du auch gesagt hast, keine richtige Konfrontation. Selbst als sie dann aufgeflogen ist, das, was dem am nächsten kommt, ist halt die Verfolgungsjagd auf der Bobbahn, wo man auch nur eine Silhouette erkennt. Also das ist halt irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Also nicht das, was ich mir erhoffe, wenn ich mir Blofeld vorstelle. Dafür, und das bringt halt vor allem die Punkte, hat er eine saustarke Gehilfin an seiner Seite mit Fräulein Bunt, die ja nicht vielleicht diese Körperlichkeit rüberbringt oder ja, Gefährlichkeit, wie weiß ich nicht, andere, aber dafür so eine Loyalität und eine Strenge und wie so eine Regimentsführerin unter seinen Fittichen, also wie quasi eine klassische ja, in einem Nummernsystem eine Nummer, die für ihn auf jeden Fall sterben würde und alles für ihn tun würde. Also so krass gehorsam und passt wunderbar da rein. Also die hat es halt wirklich komplett gerettet mit ihrem doch sehr, sehr ja, dominanten Auftritt, wobei er da auch nicht minder dominant aufgetreten ist in den Gesprächen mit Sir Hillary. Also war ja jetzt ja kein weinerliches Weichei, was irgendwo in der Ecke gesessen hat. Und dieses Mysterium kann man ja schon auch positiv mitnehmen. Ähnlich wie bei Dr. No, es wird viel drum gesprochen. Das baut halt viel auf. Also das hat es definitiv. Und er hat natürlich, wie du auch gesagt hast, einen sehr guten Plan. Eine saugeile Base. Also das ist ja wirklich perfekt als Bösewicht da oben in seiner Abgeschiedenheit. Nebenbei dann noch so ein Touri-Ding am Laufen, damit es nicht auffällt. Das ist ja wirklich ideal. Und deswegen habe ich da noch 6 Punkte rausquetschen können. Wie gesagt, für ein cooles Drumherum und eine sehr gute Irma Bunt, aber für einen boah, wirklich mittelmäßig bis durchwachsenen Blofeld.
Absolut, kann ich nachvollziehen. Auch gut, dass du auf Irma nochmal eingegangen bist. Die habe ich groß angekündigt und gesagt, dass sie dazugehört und ich habe einfach meine Punkte dazu nicht gesagt, das auch besonders stark ist. Ja, nee, hat mir auch gut gefallen. Ich finde, die hat einen guten Job gemacht. Bei mir wurde es ein Punkt weniger, weil für mich dann schon der Schurke im Vordergrund steht. Aber ich finde, die hat auch einen sehr guten Job gemacht, ist auch so ein bisschen hinterhältig. Und wie du sagst, so ein bisschen dieses, ja, fast schon diktatorische, wie die da auch mit den Frauen zusammenarbeiten, ist schon das völlig falsche Wort, die quasi diktiert, was zu tun ist und die durch ihre, in Anführungsstrichen, Therapie führt. Das macht es schon sehr gut. Ich finde es auch cool irgendwie, dass sie da in München nochmal auftritt. Hätte man natürlich auch am Ende nochmal ein bisschen mehr vielleicht draus machen können. Sie hat aber allein durch die Beschreibung schon einen ganz guten Wiedererkennungswert, auch der auch einfach nicht Lust auf mehr macht. Da weißt du einfach schon so, yo, okay, das ist irgendwie eine wahrlich unsympathische Person.
Ja, maximal.
Die passt auch voll in dieses Ding da rein, dann auch für so jemand zu arbeiten und hinter solchen, ich sag mal, Machenschaften und Plänen zu stehen und die voll zu unterstützen und wie du sagst, dafür auch zu sterben. Deshalb, ja, die ist auf jeden Fall gut gelungen und danke, dass du da auch nochmal das mit aufgegriffen hast.
Ja, kein Thema. Also wie du schon gesagt hast, er war eine maximal unangenehme Persönlichkeit, sowohl im Phänotyp wie auch im Charakter. Und das ist halt echt gut gezeichnet. Und man hat da wirklich ganz schnell eine Antipathie zu so einer Person. Ja, top. Dann mache ich weiter mit der Handlung, mit der letzten bewertbaren Kategorie. Da bin ich bei 8 Punkten gelandet. Ich bin mit dem Aufbau sehr zufrieden. Der hat mir gut gefallen von dieser zufälligen Begegnung. Tracy, die ihn dann wieder hin zu seinem Erzrivalen geführt hat, über Umwege, das ist wirklich ein schöner Gedanke und nicht mit, also wirklich wie sonst immer, kriegt einen Auftrag und ach, guck mal, da ist zufällig genau den, den er gebraucht hat, sondern in dem Fall ist das über andere, ganz andere Ecken gelaufen. Ist ein total interessanter Ansatz, auch mit der Undercover-Mission, also hatte wirklich ein bisschen mehr dieses im Verdeckten arbeiten, weil man auch ihn noch nicht so kennt in dem Setting anscheinend. Also das lief ja wirklich bis zum Schluss gut, dass so ein bisschen Spannung aufgebaut hat, als er den Sir Hillary verkörpern konnte. Und wir haben halt auch eine klare Hinarbeit auf einen Höhepunkt. Man weiß, okay, entweder, also er wird jetzt nicht nur Informationen mitnehmen, sondern das hat Konsequenzen und wir werden die Konsequenzen erfahren in irgendeiner Art und Weise. Und dann hast du diese relativ coole Aufmachung mit, man nutzt Draco, um da eben den Pits zu stürmen, auch wenn wir davon halt leider nicht so viel mitbekommen haben, aber vom Grundshowdown her eine schöne Aufmachung. Und eine klare Hinarbeitung auf den Höhepunkt, auch mit Tracy und dann eben mit einem dramatischen Ende, was, glaube ich, schon irgendwo ein bisschen mitnimmt, wenn man sich drauf einlassen kann. Und es ist auch mal ein schönes Element, weil wir sind, also James ist ja nicht der Saubermann vom Dienst, dass er sich auch mal mit der Gegenseite, in dem Fall mit der Draco Union Corps einlässt. Immer ein ganz spannendes Element, dass man die nutzt, um zum Erfolg zu kommen und sich da sogar noch irgendwie mehr oder weniger reinharten möchte. Also das fand ich alles sehr cool, das ist sehr, sehr positiv. Negativ habe ich, die Love Story hat mich nur so bedingt abgeholt, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen was an, ja, an der Chemie. Ja, ich glaube, da hätte man noch mal ein bisschen, das hat es ja, glaube ich, du gesagt, mit der langen Zeit, wo sie sich nicht sehen, dass man da irgendwie noch ein bisschen Kontakt gehalten hätte oder so, dass sich das ein bisschen klarer hinarbeitet, warum jetzt Tracy die eine ist. Also mir wird es in den Grundzügen klar, aber es hätte vielleicht noch ein bisschen nachvollziehbar sein können, ohne jetzt krass kitschig zu werden. Und dann hast du so ein paar Plotholes, die hast du halt immer, wie zum Beispiel James sagt, er kann gar nicht mehr zeitgemäß Skifahren, er kommt mit dem Material nicht klar und er hat da tierischen Bammel, den Abhang runterzufahren. Am Ende des Tages fährt er da runter wie, weiß ich nicht, der Felix Neureuther in seinen besten Zeiten. Also so ganz ohne Stress und ohne Probleme. Da denkt man sich auch wieder, ja, weiß ich nicht, also realistisch. Ja, ebenfalls die Bobbahn, keine Ahnung, noch nie wahrscheinlich da mit dem Schlitten runtergesaust. Und auch da macht er wieder eine hervorragende Figur und holt sogar den Blofeld ein, der da ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt. Ist auch spannend. Und was mich ein bisschen genervt hat, war dieses übermäßige Heraldik-Ding wieder. Also dieses klassische Stilelement von Fleming, dass er sich da wieder ein Thema genommen hat, was er halt wirklich von A bis Z durchreitet. Und das hing mir irgendwann ein bisschen zu den Ohren raus, weil es ja komplett nur noch auf den Pits um Heraldik ging und Namen hier und Namen da und tralala. Abschließend hat das Finale noch ein bisschen eingeboost. Das hatten wir ja in der letzten Folge erwähnt. Das hätte, glaube ich, ein bisschen spannender sein können. Ist jetzt nicht schlecht, aber hatte nicht diesen krassen Oho-Effekt. Mhm. Und ja, damit ende ich auf 8 Punkte. Also wirklich eine sehr solide Leistung. Und bin jetzt gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, wir sind da sehr ähnlich unterwegs. Du hast mir auch wieder sehr viele Münder aus den Worten geklaut. Ich wollte eigentlich Worte aus dem Mund geklaut sagen. Geh da voll mit dir mit. Kriegt bei mir 7 von 10 Punkten, weil aus den ähnlichen Gründen fand auch, ich fange mal mit dem Negativen an, dass zwischendurch ja schon ein bisschen langatmig war, so könnte ein bisschen mehr Action vertragen. Das lag natürlich auch daran, dass man dann dieses Thema voll hochgekocht hat und noch 5-mal aufgebrüht hat und noch ein 3. Mal überlegt hat, wer wie welchen Titel erlangen könnte und über welchen Stammbaum man in welcher Farbe ausarbeiten könnte. Das macht's schwierig, finde ich. Es muss natürlich nachvollziehbar sein, aber ich glaube, fast schon mit 2/3 von dem, was dazu geschrieben wurde, hätte man ebenso gut nachvollziehen können, was Sinn und Zweck der ganzen Aktion ist und warum er jetzt als Heraldiker auf den Piz Gloria geht und sich da einschleust quasi und da irgendwas versucht zu drehen. Deshalb, das fand ich ein bisschen schade so zwischendurch. Finde auch, dass man Draco noch hätte ein bisschen mehr vielleicht einbinden können, weil er ja schon stark daran interessiert war, dass Bond die Tochter oder seine Tochter heiratet oder sich irgendwie um sie kümmert. Bond hat sie aber dann irgendwie in die Psychiatrie mehr oder weniger geschickt oder in psychiatrische Behandlung. Dann hast du aber von Draco halt auch nichts mehr gehört und am Ende braucht er irgendwas von ihm und meldet sich wieder. Geht klar, passt schon irgendwie, ne, aber hätte man auch nochmal irgendwie ein bisschen mehr Kontakt, glaube ich, machen können, herstellen können. Und ja, was mir einfach komplett fehlt und es zielt natürlich auch aufs Finale ab, sind halt richtige und handfeste Interaktionen. Vor allen Dingen zwischen Bond und Blofeld, aber auch ansonsten gab es relativ wenig. Und dann macht man schon die Sachen auf, oben auf dem Pits für die Abschluss-Showdown-Aktion. Und dann kriegt man davon nichts mit, sondern hört, wie Bond als Anfänger die Rodelbahn runterrutscht und Meter gut macht. Also das, ja, fand ich ein bisschen schade. Da fand ich den Fokus, hätte ich cool gefunden, wenn er oben auf dem Pits gelegen hätte. Ansonsten aber finde ich einen mega guten Gesamteindruck. Ich finde den Ablauf sehr gut, super schlüssig, gut aufgebaut. Wie du gesagt hast, aus verschiedenen Situationen heraus auch mal weiterentwickelt und nicht immer ganz so klassisch, sondern vielleicht auch mal von einen anderen Einstieg gefunden. Das finde ich ganz gut. Und ich finde auch, wenn man den Film nicht kennt, sind es im Buch teilweise echt gute Wendungen, teilweise auch sehr unerwartete Wendungen, gerade so auch am Ende. Ich glaube, wenn du den Film nicht kennst, ja, ist ein hartes Ende, aber kommt dann auch nochmal irgendwie eine neue Komponente rein. Deshalb gibt es ganz oder 7 von 10 Punkten.
Wunderbar. Damit kommen wir auf ein fantastisches Endresultat. Bei uns beiden ist das Buch jetzt der Top-Roman im bisherigen Bond-Franchise. Bei dir mit ganzen 29 von 40 möglichen Punkten, bei mir mit einem Punkt mehr sogar noch, mit 30 Punkten und stößt damit Goldfinger vom Podest, vom ersten Platz runter. Ja, also ich glaube, eine grundsolide Leistung und einzig und allein kann man da beim Bösewicht nochmal nacharbeiten. Das hätte dann wahrscheinlich echt eine richtige Top-Leistung mit Hinsicht auf unsere Kategorien. Hat ja noch nicht zu heißen, generell literarisch gesehen, dass das ein fantastisches Werk ist, sondern einfach nur auf die Kategorien doch ganz unterhaltsames Buch ist. Und das bringt uns jetzt zur Abschlussfrage, nämlich, Leon, würdest du jetzt sagen, eher das Buch oder doch den Film?
Ich glaube, ich hatte ja schon mal irgendwann gesagt, dass ich das Buch besser finde an irgendeiner Stelle. Ich kann es sogar gerade nicht mal mehr sagen. Aber in dem Fall würde ich habe schon kurz mal überlegt, ob ich, weil ich gemerkt habe, so das Buch schneidet bei mir auch ganz gut ab, zumindest eben in unseren Kategorien. Aber ich würde tatsächlich mit dem Film gehen. Ich würde auch sagen, ich würde mir eher den Film anschauen, einfach weil der Film mehr Spannung aufgrund von guten Action-Szenen hatte. Ich finde es mega cool, halt, wie der Pitz zum einen dargestellt wird. Pitz Gloria oben, die Base vom Blofeld, mega cool gemacht, auch im Film, finde ich. Vor allem für damalige Verhältnisse. Ich finde es geil, den Showdown da oben zu haben. Und den Showdown an sich finde ich halt im Verlauf auch im Film besser gemacht. Der unterscheidet sich ja durchaus leicht, hatten wir ja letztes Mal angesprochen, vom Buch. Deshalb würde ich in dem Fall mit dem Film mit total empfehlen und mehr mitgehen als mit dem Buch, aber auch das Buch ist total empfehlenswert, finde ich. Also war, wie du gesagt hast, sehr unterhaltsam. Deshalb enge Kiste, aber in dem Fall Film, ein bisschen actionreicher.
Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich plädiere auch zum Film. Ich finde das Buch auch wirklich mehr als in Ordnung. Es ist alles drin. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, es wurde im Film quasi alles irgendwie adaptiert, vielleicht um ein paar Stellen ergänzt, wie Advokat Gumbold und so weiter und so fort. Oder auch der Ausflug zum Stierkampf oder was das war. Also so ein paar Elemente mehr hat, aber im Großen und Ganzen ist die Story ziemlich identisch, was sehr positiv vorzuheben ist. Und ich finde aber auch, der Film macht vieles besser oder optimiert vieles ein bisschen besser. Zum einen halt die Dynamik zwischen Tracy und James, die wird deutlicher, greifbarer letztendlich. Und das Finale ist halt besser umgesetzt. Einfach mit den Möglichkeiten des Kinos hast du halt einfach bessere Chancen. Ja, Explosion und Spannung und, naja, Spannung nicht unbedingt, aber zumindest Action rüberzubringen. Wenn du aber eher ein spannungsgeladenes Buch haben willst mit, ja, Undercover-Mission hier, bisschen Mysterium da und halt eben auch einem großen Drama am Ende, dann ist das Buch nicht von der Hand zu weisen. Meiner persönlichen Meinung nach ist aber der Film das bessere Buch einfach in der Umsetzung. Und damit würde ich es dabei belassen.
Ja, gut zusammengefasst. Gehe ich komplett mit.
Cool. Dann können wir die Fallakte im Geheimdienst Ihrer Majestät damit schließen, würde ich sagen. Und in 2 Wochen starten wir dann in den nächsten Bond-Roman, nämlich Diamantenfieber. Und da hat der Film ja nicht so prall
Da bin ich.
abgeschnitten.
Ja, ich wollte gerade sagen, da bin ich durchaus sehr gespannt, wie das Buch abschneidet. Wir haben natürlich noch nicht reingelesen. Wir lesen das ja immer sehr, sehr zeitgerecht zu den Folgen. Deshalb bin sehr gespannt. Und ich glaube oder habe so ein Gefühl, dass sich unsere Bücher dann auch wieder unterscheiden dürften. Jetzt, wo wir einmal dieselbe Ausgabe hatten, könnte das dann wieder spannender werden. Aber dazu dann nächstes
Ah
Mal mehr.
ja, okay. Na gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird.
Ja, ich hab's gerade nicht im Kopf, aber ich meine, dass es eine andere Ausgabe ist. Es liegt noch nicht auf dem Schreibtisch
Ah,
hier
okay.
bereit.
Ja, gut. Ihr werdet sehen, wir werden sehen. Und habt jetzt hoffentlich alles mitbekommen, um entweder zu sagen, ah, okay, vielleicht sucht mir selber nochmal das Buch oder ich gucke mir mal wieder den Film an. Könnte ja doch mal ganz spannend sein, da so einen direkten Kontrast zu haben. Oder sagt, oh, jetzt weiß ich eigentlich alles, was ich wissen wollte und bin damit auch sehr happy. Also je nachdem, was es wird, solange es keine Riesenenttäuschung für euch ist, ist für uns ein Gewinn. Und die nächste Ausgabe wird natürlich auch wieder für euch ein Riesengewinn sein und auch für uns natürlich. Und wir freuen uns dann, wie gesagt, in Diamantenfieber reinzustarten mit den ersten Kapiteln. Und ich freue mich natürlich auch wieder, dass dann du ebenfalls mit dabei bist und wir zu zweit das Ding wieder rocken können.
Ich wollte gerade sagen, dann können wir zusammen scheinen wie die Diamanten und geben wie immer unser Bestes. Ich freue mich auch, wenn ich wieder dabei bin, wenn ich wieder angerufen werde von dir und dabei sein darf. Und dann, glaube ich, wird auch das nächste Buch wieder sehr unterhaltsam.
Gut, das war das Wort zum Sonntag. Dann verabschieden wir uns recht herzlich, danken euch wieder mal für eure Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr reingehört habt und würden uns sehr freuen, wenn ihr das beibehalten würdet und wir jetzt in 2 Wochen wiederhören.
Ganz genau. Bis dahin und lieben Dank fürs Zuhören.
Macht's gut.